Hochgefährlich. Geheimes WHO-Biowaffenlabor in der Schweiz. Merz im Kriegsfieber. Was der Kanzler in Litauen sagt, lässt das Blut in den Adern gefrieren. Und im Interview des Tages, Rainer Rothfuß, der Bundestagsabgeordnete, sagt, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Alina Lipp und Thomas Röper sind eine neue Dimension des Angriffs auf Grundrechte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit der Einführung der Corona-Impfstoffe ist die Zahl der Todesfälle durch Herzprobleme in Großbritannien massiv gestiegen. Bei Menschen im erwerbsfähigen Alter nahm die Zahl der Herztodesfälle seit 2019 um ganze 18% zu. Das sind 420 Todesfälle pro Woche. Auch die Zahl der Patienten auf den Wartelisten für Herzbehandlungen ist enorm angestiegen. Seit 2020 um ganze 83%. Zudem gibt es deutlich mehr Krankheitsfälle. Herzversagen nahm um 21% zu. Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern um 10% und auch Diabetes um 12%. Der bekannte US-Herzspezialist Dr. Peter McCullough erklärte bei einer Anhörung im US-Senat zu Herzmuskelentzündungen nach Covid-Injektion:
Das heutige Thema ist Myokarditis oder Herzschäden durch die Covid-19-Impfstoffe. Ich bin Kardiologe. Ich kenne das Thema gut. Ich habe Tausende von Patienten mit diesem Problem untersucht. Tausende. Vor der Pandemie hatte ich nur 2 Patienten mit diesem Problem. Es gibt 1065 Fachartikel in der wissenschaftlichen Literatur über die Covid-Impfstoffe. Diese Fälle, die damals weithin bekannt waren, hätten alle alarmieren müssen. Jeder hätte aufmerksam werden müssen. Alle hätten sich mit voller Konzentration darauf richten müssen. Es sollte niemals vorkommen, dass jemand nach einer Impfung stirbt, wenn der Tod direkt durch die Impfung verursacht wurde. 2 Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren sterben wenige Tage nach der Einnahme von Pfizer. Das sind Teenager. Sie werden tot aufgefunden von ihren Eltern zu Hause. Die Eltern sind völlig entsetzt. Sie fordern eine Obduktion an. Sie rufen die Universität von Michigan und die Universität von Minnesota, damit sie untersuchen, was bei der Obduktion festgestellt wurde. Das Ergebnis? Es ist Myokarditis durch den Covid-19-Impfstoff von Pfizer. Eindeutig. Das sind durch Obduktion bestätigte Fälle. Also, für alle Mütter im Raum. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie Ihre Kinder tot auffinden nach einer Covid-19-Impfung? Das steht in der begutachteten Fachliteratur. Das ist keine Fehlinformation. Jeder sollte darauf aufmerksam werden.
Der Pharmakonzern Moderna stoppt die Einführung seiner geplanten Kombispritze gegen Covid und Grippe. Die Rücknahme erfolgt kurz nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA umfangreichere klinische Daten für die Zulassung von Covid-Boostern gefordert hatte. Beobachter vermuten, dass Moderna auf diese Weise möglicher Kritik wegen unzureichender Daten zuvorkommen will. Zugleich geraten die Impfstoffhersteller auch in einem anderen Punkt unter Druck. Künftig müssen Pfizer und Moderna deutlichere Warnhinweise zum Risiko von Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern nach Covid-Injektion ausweisen. Denn nach einer neuen Studie ist das Risiko vor allem für Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren deutlich erhöht. Von gefährlicher Biowaffenforschung in einem geheimen WHO-Labor in der Schweiz berichtet auf 1-Korrespondent Christian Oesch, der den Fall nun in die USA getragen hat.
Die Schweiz hat mehrere Hochsicherheitslabore oder Biosicherheitsstufe 4. Ich weiß von 4, aber das, was sich da teilt im Moment, hat mit Spiez zu tun. Das ist das Haupt-Biohub. Systemlabor von der Weltgesundheitsorganisation, steht also über allen Labors weltweit. Offiziell ist das Labor Spiez zu Bevölkerungsschutz und auch für die Forschung verpflichtet. Das untersteht dem Militär. Labor Spiez hat aktuell hochgefährliche Erreger, ich denke schon über längere Zeit. Und sie lagern sie dort, sie manipulieren. Und sie können es sogar weitergeben. Also sie haben dort Wege, die, oder womit man Epidemien oder Pandemien strategisch auslösen könnte. Also sind Sie von mir aus gesehen, haben Sie mit Gain of Function zu tun. Das ist natürlich krass. Also das ist ein Labor WHO-zertifiziert, NATO-kompatibel und vor allem auch schweizerisch finanziert. Also ich denke, wenn die Schweizer Steuerzahler das wüssten, was sie da finanzieren und alles unter dem Radar passiert, wäre das eine ganz große Entsetzung.
Ja, Christian, aber du treibst ja das Thema voran, hast nun auch in einem brisanten Interview mit der renommierten Ärztin Dr. Meryl Ness das Thema aufgegriffen, das dann auch auf der von Robert F. Kennedy Jr. gegründeten Plattform Children's Health Defense veröffentlicht wurde. Was willst du konkret damit erreichen mit diesem Schritt?
Ja, ganz sicher denke ich, dass wenn wir das versuchen aufzudecken in der Schweiz, das fast unmöglich ist. Alles ist wirklich total zubetoniert von den Behörden, vom Parlament, von den Medien. Und ich denke, die strategische einzige Lösung ist, dass wir die Welle im Ausland auslösen. So ist eigentlich strategisch, mich mit Meryl Ness zu verbinden. Sie hat direkten Kontakt mit der amerikanischen Administration, also ganz, ganz langzeitige Kollegin von Robert F. Kennedy. Also mir geht es hauptsächlich darum, dass wir die Menschen in der Schweiz, aber auch vor allem im Ausland, zum Aufwachprozess bringen können, durch das wir diese Fassade, also hier von der Schweizer Neutralität, mal wirklich runterbrechen können.
Das gesamte brisante Gespräch mit Christian Oesch finden Sie unter www.auf1.tv. Trotz der hohen Arbeitsbelastung durch verstärkte Grenzkontrollen nimmt die Bundespolizei die rechtlich mögliche Unterstützung der Landespolizei in Sachsen und Thüringen nicht in Anspruch. Auch auf die Mithilfe der Bundeswehr bei der Grenzsicherung wird offenbar verzichtet. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums bestätigte gegenüber auf1, ein Amtshilfeantrag zur Unterstützung der Grenzkontrollen durch die Bundeswehr liegt nicht vor. Ebenso zeigt sich, dass die Polizeikräfte der Länder vielfach nicht in die Operationen eingebunden sind. Das Innenministerium Rheinland-Pfalz verneinte eine Beteiligung mit den Worten: Uns ist kein Amtshilfeersuchen bekannt. Ähnliche Aussagen erhielt unsere Redaktion aus Bremen, Niedersachsen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Eine andere Situation ergibt sich in Nordrhein-Westfalen. Zwar wurde auch hier kein Amtshilfeantrag gestellt, jedoch führt das Land eigenständig flankierende polizeiliche Maßnahmen zu den Grenzkontrollen durch. Welche gravierenden Folgen die nicht ausreichenden Grenzkontrollen haben, wird teilweise erst nach Jahren in aller Konsequenz deutlich. Doch dann ist es vielleicht zu spät. Der Einfluss von Einwanderern auf den Ausgang deutscher Wahlen wächst stetig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat inzwischen mehr als ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das sind über 21 Millionen Menschen. Seit 2015 sind rund 6,5 Millionen Menschen neu ins Land gekommen. Eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, eingeführt von der Ampelkoalition, ermöglicht es Einwanderern bereits nach 5 Jahren Aufenthalt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Auch die neue CDU-geführte Bundesregierung bekennt sich im Koalitionsvertrag zu dieser Regelung. Viele der seit 2015 Zugewanderten erfüllen diese Frist inzwischen. Aktuell gibt es etwa 60 Millionen wahlberechtigte Deutsche, darunter ebenfalls viele mit Migrationshintergrund. Umfragen zeigen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte stimmen überdurchschnittlich oft für Parteien mit migrationsfreundlicher Politik, vor allem aus dem linken Spektrum. EU-Schlusslichter. Österreichs Wirtschaft steht gefährlich nahe am Abgrund. Als einziges Land der Europäischen Union droht der Alpenrepublik ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Das geht aus einer aktuellen Prognose der EU-Kommission hervor. Doch auch Deutschland kommt mit seiner stagnierenden Wirtschaft kaum besser weg und liegt vor Österreich auf dem vorletzten Platz innerhalb der EU. Nun schlägt der Unternehmer des Jahres 2019, Christian Beer, Alarm. Bei einer Veranstaltung der Plattform Wir Emus in Oberösterreich forderte er einen radikalen wirtschaftspolitischen Kurswechsel.
Christian Beer ist Gründer und Geschäftsführer der Vorarlberger Unternehmensgruppe Heron, die er bis heute leitet. Darüber hinaus initiierte er das Unternehmernetzwerk Einheit.at, das mittlerweile über 8000 Mitglieder vereint. Beer ist dafür bekannt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Aus seiner Sicht befindet sich Österreich wirtschaftlich bereits wieder auf dem Weg in den Kommunismus.
Der Kommunismus ist ein hartes Wort, aber wenn man natürlich von 100 Euro 53 Euro über den Staat ausgeben, dann hat es mit freier Marktwirtschaft nicht mehr viel zu tun. Also wenn wir Staatsquote haben von 20-25%, bin ich einverstanden, wunderbar, aber Staatsquote von 53% geht nicht. Das kann nicht gut gehen.
Gerade deshalb, so Beer, sei ein starker Mittelstand von zentraler Bedeutung. Er allein trage den Wohlstand in die Breite der Gesellschaft.
Weil der Mittelstand finanziert die ganze Soße. Also Mittelstand, Handwerk, das sind die, die den ersten Euro verdienen. Und wenn der nicht verdient werden, können auch keine Steuern zahlt werden. Und wenn der uns einknickt, dann wird es ganz brutal.
Für Christian Beer steht das Thema Energie klar im Mittelpunkt, insbesondere die Kosten, die seiner Meinung nach entscheidend dafür sind, wie gut es der Wirtschaft geht. Umso unverständlicher ist für ihn, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein dauerhaftes Verbot der Nord Stream Pipelines anstrebt. Vor allem, da Rohrleitung B von Nord Stream 2 als einzige der vier Leitungen intakt geblieben ist.
Wenn wir da 30% einfach liegen lassen, weil wir es nicht öffnen oder gar alles abstellen, nicht wieder in Betrieb nehmen, dann sind wir selber schuld. Dann kann uns niemand helfen.
Christian Beer sieht die politische Führung Österreichs in der Pflicht, endlich klare und mutige Entscheidungen zu treffen. Für ihn sind Persönlichkeiten wie Javier Milei ein Vorbild. Menschen, die auch unbequeme Wahrheiten nicht scheuen und bereit sind, radikale Veränderungen anzupacken, um das Land aus der Krise zu führen.
Ich weiß nicht, ob einer reicht bei uns. Ich glaube, wir werden 2, 3 brauchen, weil es nur so möglich ist, dass wir die österreichische Schule, wir müssen nur unsere eigenen Erkenntnisse, die österreichische Schule umsetzen. Ich glaube, dann hätten wir eine fantastische Situation.
Laut Beer sind deshalb alternative Medien heutzutage unverzichtbar, denn sie übernehmen die Rolle der fünften Gewalt und bringen neue Perspektiven ins Spiel.
Es ist wunderbar, wie sich Medien in dieser unglaublichen schwierigen Situation selbst finanzieren können, durchbeißen. Und das ist wunderbar und das merken die Mainstream-Medien. Und es wird sicher nur ein harter Kampf werden, weil der Niedergang ist ja schon vorauszusehen. Oder? Wie viel verabschieden sich von der Tagesschau, von den ZDF-Nachrichten, weil sie sich anders informieren. Und dieser Niedergang wird jetzt natürlich noch bekämpft, dass der nicht passiert, aber der ist unvermeidlich. Also da bin ich mir ganz sicher.
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wird ein deutscher Militärverband dauerhaft im Ausland stationiert. Am Donnerstag weihte Bundeskanzler Friedrich Merz die neu aufgestellte Panzerbrigade 45 in der litauischen Hauptstadt Vilna ein. Dabei bekräftigte der CDU-Politiker die Bereitschaft Deutschlands zur militärischen Verteidigung des Baltikums. Für Irritationen sorgte eine Äußerung des Kanzlers. Nach Ansicht von Beobachtern deutete Merz an, es sei ein großes Glück, dass sein erster Amtsbesuch in Litauen der Kriegsvorbereitung diene.
Ich freue mich darüber sehr, dass ich das heute machen kann. Denn einen besseren Tag als den heutigen Tag, den Tag des Aufstellungsappells der deutschen Brigade Litauen, hätte ich mir nicht vorstellen können.
Unmittelbar vor dem Besuch von Friedrich Merz in Vilna hat die Bundeswehr Angriffsoperationen in Litauen geübt. Hier Bilder des NATO-Pressedienstes. An dem Manöver beteiligten sich mechanisierte Infanterie und Panzer vom Typ Leopard. Neben deutschen Soldaten nahmen auch Truppen aus Litauen, Norwegen und Tschechien teil, insgesamt rund 3.700 Mann. Schauplatz der Übung war der Ort Rukla im Zentrum Litauens, also nicht unmittelbar an der Grenze zu Russland oder Belarus. Parallel dazu fand in Estland ein weiteres Großmanöver statt, mit 16.000 Soldaten. Beteiligt waren neben der estnischen Armee auch Einheiten aus Großbritannien und Frankreich. Trotz mehrerer Absagen von Konzerthallen startet Schlagerstar Michael Wendler am kommenden Wochenende seine neue Deutschland-Tour. Sein erster Auftritt findet am Samstag in Bochum statt. Laut Veranstalter ist das Konzert nahezu ausverkauft. Und das, obwohl zahlreiche Medien versucht hatten, Wendler wegen seiner kritischen Haltung zur Corona-Politik zu diskreditieren. Auf 1 wird vor Ort sein und den ehemaligen Malle-König exklusiv interviewen. Das Gespräch erscheint Anfang nächster Woche. Thema wird unter anderem die flächendeckende Zensur seines neuen Albums Unfassbar stark sein, das trotz kommerziellen Erfolgs von allen Großhändlern aus dem Sortiment genommen wurde. Auf 1 setzt sich konsequent gegen die Zensur abweichender Meinungen und künstlerischer Werke ein. Deshalb ist das Album ab sofort im Auf 1 Shop erhältlich unter www.auf1.shop. Die deutschen Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper dürfen weiterhin in die Bundesrepublik einreisen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums gegenüber Auf 1. Er verwies dabei auf die geltende Rechtslage, nach der deutschen Staatsbürgern die Einreise nicht verweigert werden darf. In dieser Woche hatte die Europäische Union die beiden Berichterstatter auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Unklar bleibt jedoch, ob Lipp und Röper in Deutschland auf Dauer in Freiheit bleiben würden. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß empfiehlt den beiden jedenfalls, vorerst in ihrer Wahlheimat Russland zu bleiben. Warum? Das erläutert er im Interview des Tages mit Martin Müller-Mertens.
Wenn wir uns mal die Sanktionen etwas näher anschauen, da sehen wir, ein paar Punkte sind neu. Die gab es in den 16 Paketen zuvor nicht. Unter anderem, es wurden erstmals 2 deutsche Staatsbürger auf die Sanktionsliste gesetzt. Thomas Röper und Alina Lipp, die von der EU selber als Kriegskorrespondenten, also als eine Art Journalisten bezeichnet wurde. Ist das, ja, wie soll man sagen, eine Art Dammbruch, eine rote Linie, die da überschritten wurde?
Definitiv ist es ein Dammbruch und die Bezeichnung Kriegskorrespondent ist ja an sich richtig. Kriegskorrespondenten werden von ihren Medienhäusern in Kriegsgebiete entsandt, um möglichst authentische Informationen von vor Ort zu bekommen. Wenn man solche Korrespondenten nicht hat, bekommt man nur die Informationen, die gefiltert werden durch die nationalen Medienagenturen und dann eben weiter transportiert werden in Richtung Westen. Und hier hätten wir die Chance, letztendlich von der russischen Seite deutschsprachig informiert zu werden. Und das ist wohl nicht erwünscht. Also es wird ja gar nicht im Detail der Nachweis geführt, wo hier irgendwo Falschinformationen verbreitet worden sein sollen, sondern es wird einfach dieses Faktum offensichtlich bekämpft und unterbunden, dass von der anderen Seite der Front eben auch berichtet wird und dass das Ganze über Alternativmedienportale uns westlichen Lesern zugänglich gemacht wird. Und das ist genau die Funktionsweise von Kriegen. Das ist heute im medialen Zeitalter noch sehr, sehr viel härter, dieses Regiment der Kontrolle des Narrativs über den Konflikt. A, wie ist er entstanden? B, wie verläuft er? Und C, wie soll er beendet werden? Das wird ganz strikt kontrolliert, denn da stecken die ganzen eigenen Interessen drin, dahinter. Die werden auch versteckt bewusst, wo man nicht will, dass es die Bevölkerung weiß. Und deswegen wurde auch Russia Today, RT und Sputnik schon gleich 2022 verboten. Da hat sich die EU herausgenommen. Dagegen das Grundgesetz zu verstoßen, laut Artikel 5, darf sich jeder Mensch aus frei zugänglichen Quellen bedienen. Und diese Quellen waren frei zugänglich. Man hat sie einfach zensiert. Man hat sie vom Markt verbannt. Und das ist ungeheuerlich. In einem Krieg ist es das Wichtigste, dass das Volk, der Souverän, sich ordentlich informieren kann. Und deswegen ist dieser Angriff auf 2 Privatpersonen, auf Alternativmedienschaffende, in dieser allerschärfsten Form, ist wirklich ein Dammbruch. Davor gab es Debanking schon massenhaft, Rechtsstreits, auch auf 1 weiß da ein Lied davon zu singen, Behinderungen aller Art, Verunglimpfung etc., Verweigerung von Sendelizenzen im Fernsehen etc. Aber das ist nochmal eine ganz, ganz neue Dimension der Überschreitung von Recht und Gesetz, von Einschränkung von Grundrechten, die Thomas Röper und Alina Lipp haben, ob man jetzt ihren Journalismus unterstützt oder nicht.
Jetzt ist interessanterweise nicht so hundertprozentig klar oder jedenfalls wird darüber gerätselt, was diese Sanktionen für die beiden Kriegskorrespondenten denn nun eigentlich bedeutet. In der Sanktionsliste steht nur etwas von restriktiven Maßnahmen. Es wird dann verwiesen auf einen EU-Beschluss zum Einfrieren von Vermögen, zum Verbot von finanzieller Unterstützung. Aber eine andere Vermutung ist, dass damit ein Einreiseverbot verbunden wäre, wie es für andere sanktionierte Staatsbürger von Nicht-EU-Ländern ja üblich ist. Das Auswärtige Amt hat auf eins gesagt, es sei quasi der Bundesrepublik freigestellt, ob sie sie einreisen lassen. Soweit ich informiert bin, müssen deutsche Staatsbürger ins Land gelassen werden. Und das ist keine Kann-Bestimmung, oder bin ich da falsch informiert?
Genau, das ist ein Grundrecht laut Grundgesetz und es entspricht auch dem internationalen Recht. Das wird also allgemein zugestanden, dass jeder Staatsbürger das Recht hat, in sein eigenes Land wieder einzureisen. Und deswegen hat die EU sicherlich, die eben hier durch die Institution des Schengen-Raums die Zuständigkeit hat, für die Außengrenzen hat bestimmt, dass ein Einreiseverbot besteht für alle weiteren EU-Staaten und dass die Bundesrepublik Deutschland eben selbst festlegen muss, ob sie die beiden Personen hier einreisen lässt. Sie wären natürlich gut beraten, hier nicht einzureisen, denn wir wissen es von Corona-Aktivisten, seines Anwälte, seines Richter, seines Ärzte, seines ehemaligen Bundestagsabgeordneten. Man kann hier mit wirklich sehr, sehr fadenscheinigen Anschuldigungen, die jahrelang nicht belegt werden können, im Gefängnis landen. Und das ist ein dramatisches Signal, was wir da aussenden müssen an alle Welt. Bitte schaut auf Deutschland, genauso wie es Marco Rubio tut, der gesagt hat, bei der Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistischen Fall, dass das eine verkappte Tyrannei sei, dass das an das Handeln von Diktaturen erinnere. Und wir brauchen hier Einmischung von außen, weil unsere Grundrechte offensichtlich sowas von überdehnt werden, ja mit Füßen getreten werden von Staatsbürgern, die sich engagieren. Und ich kenne persönlich Thomas Röper. Ich weiß von der Arbeit von Alina Lipp. Natürlich machen jetzt gerade auch irgendwelche Social-Media-Reporter vielleicht nicht die gleiche Sacharbeit wie irgendein großer Sender mit Rechercheteam. Aber das ist doch das gute Recht, eben auch Informationen zu verbreiten und das gute Recht eines jeden einzelnen Bürgers, die zu empfangen, die zu bewerten und sich ihrer zu bedienen und auch solchen Journalismus freiwillig zu unterstützen. Jetzt macht man sich aber strafbar offiziell, wenn man Thomas Röper oder Alina Lipp in irgendeiner Form Unterstützung zukommen lässt. Und das ist also eine Art von Willkürherrschaft und Drangsalierung. Das geht so einfach nicht. Da wird der Ruf Deutschlands als freiheitliche Demokratie zerstört.
Herr Rothfuss, Sie haben vorhin gesagt, wir brauchen eine Art Einmischung oder Hilfe von außen. Nun haben wir natürlich eigentlich auch Institutionen im Inneren, die sich da einmischen müssten. Vor einer stehen wir, dem Deutschen Bundestag. Ist dieses Thema Sanktionen gegen deutsche Staatsbürger eigentlich in diesem Hause mal thematisiert worden? Passiert das noch? Hat der Bundestag da überhaupt irgendwelche Einwirkungsmöglichkeiten, mal vorausgesetzt, es gäbe die Mehrheiten?
Der Bundestag hätte natürlich Einwirkungsmöglichkeiten. Er könnte einfach solche Regelungen aus Brüssel missachten. So tut es Ungarn. Viktor Orban macht eine Politik für sein Land, für sein Volk. Es gefällt zwar den links-grün-woken Regierungen des restlichen Europas nicht, aber er bleibt einfach auf seinem Standpunkt, folgt dem Diktat seines Volkes, denn das Volk ist der Souverän. Und er hat wunderbare Zuspruchswerte und wird wiedergewählt. Und das sollte eigentlich die einzige Messlatte für die Regierung sein. Hier ist es allerdings so in diesem Hause, dass dieser schon auch nur erahnte Wille und Wunsch aus Brüssel Gesetz ist und man dem allein hinterher rennt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich auch durchweg von CDU, CSU enttäuscht. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, ein bisschen weiter rechts bedeutet ein bisschen mehr Freiheitswille und Selbstbehauptungswille. Konservativ bedeutet den Nationalstaat als souverän handelnden Akteur erhalten. Nein, die CDU, CSU ist genauso auf diesen Weg wirklich eingemauert, dass sie die nationale Souveränität weitgehend abschaffen will, nach Brüssel übertragen will. Und mit jeder einzelnen Entscheidung, die letzten Jahre getroffen wurde, ist es der Fall. Lieferkettengesetz hier abschaffen, aber in Brüssel beibehalten. Verbrennermotor Abschaffung stellen sie hier in Frage, aber in Brüssel beibehalten. Das ist einfach wirklich unmöglich und wir als AfD, wir kämpfen da vermeintlich auf verlorenen Posten, aber es ist nicht so. Denn die Bürger verstehen immer mehr, warum wir diese EU-Kritik haben, warum wir sagen, wir brauchen handlungsfähige Nationalstaaten, damit sie überhaupt die Interessen der Bürger noch kennen und dann auch durchsetzen können. Und ich glaube, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen. Wir sind bei 25% Zuspruch und diese Werte sind gestiegen in einer Zeit, wo wir unglaublich verunglimpft wurden. Und deswegen denke ich, die Reise geht weiter nach oben und deswegen sehe ich Hoffnung für Deutschland. Wir können alle diese Strukturen wieder verändern. Wir können die Demokratie wieder stärken und wieder den ganzen Staatskomplex vom Kopf auf die Füße stellen. Da kann uns niemand daran hindern, wenn die Bevölkerung dahinter steht.
Das heißt, wenn ich nochmal nachfragen darf, wir sprechen ja jetzt hier zwei Tage nach diesem EU-Beschluss, der jetzt auch nicht völlig überraschend kam, vielleicht in den Details, aber nicht im Gesamten. Es gab also, es ist gerade Sitzungswoche, das heißt, die Abgeordneten sind in Berlin und tagen. Es gab jetzt keine Anfrage, keinen Antrag in der Regierungsfragerunde, kein Nachfragen, was da eigentlich passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich selbst war in der Zeit nicht in der Regierungsbefragung. Das läuft meistens parallel zu anderen Aktivitäten. Aber wir werden das auf jeden Fall im Arbeitskreis für Menschenrechte und damit dann im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestags thematisieren. Das ist schon auf unserem Arbeitsplan. Wir werden in dieser Legislaturperiode den Schwerpunkt der Menschenrechtsarbeit auf Deutschland und die EU richten. Bislang wurde das immer interpretiert von den anderen Parteien. Menschenrechtspolitik ist ein Teil der Außenpolitik und das ist Menschenrechtsverletzungen kann es nur qua Definition im außerhalb der EU geben. Und wir als AfD sagen, wir kehren vor dem eigenen Haus, wir ziehen zuerst den Splitter aus dem eigenen Auge, ganz biblisch gesehen, und so werden wir den Finger in die Wunde legen, genau bei solchen Menschenrechtsverletzungen, bei Verletzungen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, was ja hier in diesem Fall direkt auch betroffen ist. Dann haben wir natürlich noch viele, viele Justizfälle, Corona-Aktivisten, die sich schützend vor unsere Freiheitsrechte gestellt haben, die heute leiden, teilweise im Gefängnis sind, drangsaliert werden, auf verschiedenste Art und Weise. Da werden wir unseren Fokus drauf richten. Und da werden wir Thomas Röper und Alina Lipp auch auf keinen Fall vergessen, sondern das sind für uns dann die Gesichter, die das sichtbar machen, was hier in diesem Staat offensichtlich falsch läuft.
Wenn wir uns nochmal die Folgen dieser Sanktionen ansehen, also wir hatten gesprochen über mögliche Einreiseverbote, nach Deutschland vielleicht nicht, das ist aber offen, über so eine Art de facto Berufs- und Spendenverbot. Möglicherweise können auch beide Kanäle nach Deutschland nicht mehr senden. Im Moment, zur Stunde, ist es jedenfalls noch der Fall. Das Ganze passiert ja ohne ein Gerichtsurteil, ja ohne überhaupt eine Anklage, also unabhängig davon, wie man jetzt den Zustand auch der Justiz beurteilt, das wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Selbst diese formale Voraussetzung ist ja nicht ergangen. Was ist das jetzt? Ist das der Befehl eines absolutistischen Herrschers, der keine Justiz mehr benötigt?
So ist es. Das ist ja das Wesen der EU. Da herrschen Kommissare. Das erinnert an die Sowjetunion. Und Sie haben es richtig gesagt, es wurde ja auch das Vermögen letztendlich eingefroren, dieser beiden Menschen. Das heißt, wenn sie nach Deutschland kämen, hätten sie kein Bankkonto, könnten auf keine Vermögenswerte zugreifen. Das ist also wirklich eine eklatante Verletzung von Grundrechten, die niemals angetastet werden dürfen. Zumindest nicht, solange irgendeine Straftat auch belegt wurde. Diese beiden Journalisten machen eine Arbeit, die zu Recht im Grundgesetz geschützt ist. Sie haben keine Straftaten begangen. Sie wurden deswegen auch nicht angeklagt, geschweige denn verurteilt. Das heißt, das befindet sich alles im rechtsfreien Raum, wo die EU-Kommission einfach ein Verdikt raushaut und sagt, so ist es jetzt. Und dann, ja, tun die nationalen Institutionen so, als hätte Brüssel immer recht. Und das kann so einfach nicht sein, denn unsere Regierung ist für den Schutz der eigenen Bürger zuständig und Thomas Röper und Alina Lipp sind nach wie vor deutsche Staatsbürger.
Sind die neuen Sanktionen der Europäischen Union auch ein Versuch der Brüsseler Globalisten, einen Frieden in der Ukraine zu verhindern? Darüber spricht Rainer Rothfuss im vollständigen Interview exklusiv auf unserer Webseite. Nun haben Wissenschaftler spannende neue Erkenntnisse zusammengetragen, denn der als Urvogel bezeichnete Archaeopteryx konnte offenbar nicht nur fliegen, sondern auch klettern. Dazu verfügte er über eigens ausgebildete Klauen. Damit stellt das Tier ein echtes Bindeglied zwischen Flugsauriern und heutigen Vögeln dar. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.